Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen: Elfenbeinküste, Laurent Gbagbo ist festgenommen. Wir fragen nach den Umständen und nach den Friedensperspektiven für das zerrüttete Land. Dann Flüchtlingskrise. Die Schengen-Staaten drohen sich gegenseitig mit Ausnahmeklauseln. Hollenweger-Prozess. Wie sich der Privatbankier gegen die Geldwäscherei-Vorwürfe zur Wehr setzt. Und schließlich der amerikanische Bürgerkrieg. Auch 150 Jahre nach dem Sieg ist er nicht gewonnen. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Thomas Fuchs mit den Nachrichten.
In der Elfenbeinküste ist der abgewählte Präsident Laurent Gbagbo festgenommen worden. Truppen des neuen Präsidenten Alassane Ouattara fassten Gbagbo in seiner Residenz in Abidjan. In dieser hatte er sich tagelang in einem Bunker verschanzt. Der Festnahme Gbagbos war ein blutiger Machtkampf mit vielen Toten und Verletzten vorangegangen. In den letzten Wochen übernahmen dabei UNO-Soldaten und französische Truppen eine immer aktivere Rolle. Ende November hatte Alassane Ouattara die Präsidentenwahl in der Elfenbeinküste gewonnen. Laurent Gbagbo weigerte sich seither aber zurückzutreten, weshalb er international immer stärker isoliert wurde. Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat in Luxemburg an einer Diskussion der Schengen-Staaten teilgenommen. Thema waren die Flüchtlinge aus Nordafrika. Die EU-Kommission soll bis im Mai Vorschläge ausarbeiten, wie die EU mit den Flüchtlingen umgehen soll. Möglich wäre beispielsweise, dass die Grenzschutzagentur Frontex aufgestockt würde oder dass verschiedene EU-Staaten ein Kontingent von Flüchtlingen aufnehmen würden. Bisher sei die Schweiz nicht offiziell angefragt worden, schutzbedürftige Flüchtlinge aufzunehmen, sagte Sommaruga nach dem Treffen. Letzte Woche seien aber bei Schweizer Botschaften in den betroffenen Ländern rund 200 Asylgesuche eingegangen. Nach dem Wahlsieg der Lega dei Ticinesi bei den Regierungswahlen im Tessin liegen jetzt die Resultate der Parlamentswahlen vor. Die Lega gewinnt auch hier und legt über 6 Prozentpunkte zu. Und auch die Grünen gehören zu den Siegern. FDP und SP verlieren Wähleranteile. Trotzdem bleibt die FDP stärkste Kraft im Tessiner Kantonsparlament. In der Schweiz soll für Taxis keine absolute Kindersitzpflicht mehr gelten. Der Nationalrat hat entschieden, dass es vor allem in Stadtgebieten erlaubt sein soll, Kinder in Taxis ohne Kindersitz zu transportieren. Wo genau die Regel gelockert werden soll, entscheiden nach dem Willen des Nationalrats die Kantone. Als nächstes berät der Ständerat die Vorlage. Der Schweizer Solartechnologiekonzern Meyer Burger will die deutsche Rot- und Rau-Gruppe übernehmen für gut 450 Millionen Franken. Rot und Rau baut an zwei Standorten in Deutschland und Holland Anlagen für die Herstellung von Solarzellen. Dank der Übernahme könne man in Zukunft Gesamtlösungen in der Solarbranche anbieten, hieß es bei Meyer Burger. Das Unternehmen verdoppelt die Anzahl seiner Mitarbeiter auf rund 2.500. NATO-Generalsekretär Rasmussen zweifelt an der Bereitschaft Gaddafis, sich an einen Waffenstillstand in Libyen zu halten. Es habe schon mehrere Ankündigungen Gaddafis gegeben, die dann nicht erfüllt worden seien, sagte Rasmussen. Er begrüßte aber die Bemühungen der Afrikanischen Union, die einen Friedensplan für Libyen vorgelegt hatte. Doch dieser scheint wenig Aussicht auf Erfolg zu haben. Der Übergangsrat der Aufständischen wird nach eigenen Aussagen einem Waffenstillstand nicht zustimmen, solange Gaddafi-Truppen im Einsatz sind. In Jemen hat Präsident Saleh den Friedensplan des Golfkooperationsrates akzeptiert. Gemäß dem Plan soll eine Regierung der nationalen Einheit gebildet werden, unter Führung der Opposition. Im Gegenzug soll Präsident Saleh Straffreiheit zugesichert werden. Die Opposition lehnt dies allerdings ab. In Jemen beteiligen sich seit Wochen Zehntausende an Demonstrationen der Opposition und fordern den Rücktritt von Präsident Saleh. Bei Übergriffen von Sicherheitskräften gegen Demonstranten sind mehr als 100 Menschen getötet und viele verletzt worden. In Peru wird am 5. Juni in einer Stichwahl entschieden, wer die Nachfolge von Präsident Alan Garcia antritt. Nach der ersten Runde der Präsidentenwahl liegt der Linksnationalist Ollanta Humala mit 30% der Stimmen vorn. Platz 2 errang die rechtskonservative Keiko Fujimori mit gut 22%, wie die offiziellen Teilergebnisse der staatlichen Wahlbehörde zeigen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.440 Punkten, minus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.430 Punkten, plus 0,4%. Der Euro wird zu 1.31,20 gehandelt, der Dollar zu 90,74 €. Das Wetter. Morgen Vormittag regnet es im Norden verbreitet, am Nachmittag ist es vor allem entlang den Alpen noch nass, am Abend fällt bis auf 1000 Meter Schnee. Im Mittelland gibt es einige sonnige Abschnitte. Es wird deutlich kühler bei rund 12 Grad. Im Süden bleibt es morgen ziemlich sonnig, mit starkem Nordföhn ist es um 24 Grad warm. Am Mittwoch hat es im Osten Wolken, sonst scheint zeitweise die Sonne. Im Süden ist es meist sonnig. Die Höchsttemperaturen bleiben im Norden um 11 Grad, im Süden gibt es 18 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Elfenbeinküste. Gbagbo ist festgesetzt, aber ist er auch bezwungen? Wir fragen nach der Lage in Abidjan und porträtieren Alassane Ouattara, den kompromisslosen Machtmenschen mit den feinen Manieren. Dann Flüchtlingsstreit. Ziehen die Europäer bald wieder die Grenzzäune hoch? Nach dem Wahldebakel, freisinnige Schuldzuweisungen im Tessin und christlich-demokratische Verteidigungsrhetorik. Christoph Darbele im Interview. Weiter ein defensiver Oskar Hollenweger, Eindrücke vom Prozessauftakt in Bellinzona, Comic-Reportagen über die gezeichnete Wirklichkeit und schließlich die Vergangenheit ist nicht tot, sie ist nicht einmal vergangen. Der amerikanische Bürgerkrieg wirft 150 Jahre lange Schatten. Hintergründe dazu hier im Echo der Zeit. Nach dem langen, blutigen Machtkampf in der Elfenbeinküste und der Belagerung des Präsidentenpalasts ging heute plötzlich alles sehr schnell. Der abgewählte Präsident Gbagbo, der sich dort verschanzt hatte, wurde verhaftet. Ich fragte Horand Knaup, den Afrika-Korrespondenten des Spiegels, der eben in der Elfenbeinküste war, was weiß man über die Umstände?
Dass er im Golfhotel, also im Hauptquartier seines Widersachers Ouattara, festsitzt, das scheint gesichert. Seine Frau ist wohl auch festgenommen worden. Die Umstände der direkten Festnahme, die sind noch einigermaßen widersprüchlich aus meiner Sicht. Die Franzosen sagen, sie seien nicht direkt beteiligt gewesen an der Festnahme. Das scheint mir nach den Erfahrungen der letzten Tage und Wochen ein bisschen unwahrscheinlich. Die Ouattara-Milizen, die haben sich in der vergangenen Woche noch bei einem Angriff auf Residenz im Palast sehr blutige Köpfe geholt. Die Leichen der Kämpfer lagen auf den Straßen. Und dass die jetzt fast handstreichartig am helllichten Tag Gbagbo festgesetzt haben sollen, in seinem Hauptquartier bewacht von 200, 300, 400 schwer bewaffneten, gut ausgebildeten Leuten, das kommt mir ein bisschen seltsam vor, ohne die Hilfe der Franzosen.
Wo ja diese Franzosen in den letzten Tagen ja auch mehrfach klar militärisch auf der Seite des legitimen Präsidenten Ouattara in die Kämpfe eingegriffen hatten.
Ja, die Franzosen haben sich im Grunde klar positioniert für pro Ouattara. Sie haben die Residenz und das Hauptquartier von Gbagbo beschossen, auch seine gepanzerten Fahrzeuge. Sie haben ein Armeelager von ihm im Norden der Stadt beschossen. Also die Franzosen waren Partei.
Was geschieht nun mit Gbagbo? Weiß man darüber etwas?
Dafür ist die Nachrichtenlage noch zu frisch. Ouattara wird ihn vermutlich versuchen, vor ein Gericht zu stellen, was aber problematisch sein wird. Aus meiner bescheidenen Sicht, glaube ich, wäre er gut beraten, wenn er ihn dem ICC, dem Internationalen Strafgerichtshof, überstellen würde, wenn der denn Interesse an ihm hat. Ein Tribunal im eigenen Land, Verlierer- und Siegerjustiz, das würde, glaube ich, viele neue Gräben aufreißen. Und daran kann Ouattara im Grunde im eigenen Sinne und im Sinne des Landes kein Interesse dran haben.
Wie schätzen Sie überhaupt die Chancen zur Befriedung jetzt ein? Es gab vor einer Stunde den Aufruf des Premierministers, des rechtmäßigen Präsidenten Ouattara, an die Gbagbo-treuen Truppen, sich jetzt den Ouattara-Truppen anzuschließen. Ist sowas überhaupt denkbar?
Sowas ist denkbar, wenn die Bezahlung funktioniert. Also wenn klar ist, sie kriegen ihren Sold, sie kriegen ihn rechtzeitig und sie kriegen ihn in angemessener Höhe, dann laufen Gbagbos Leute sicher auch über, vielleicht nicht die Spezialeinheiten. Die haben ganz sicher ein besonderes Verhältnis zu ihrem vormaligen Chef, aber der normale Soldat, der normale Polizist, der wird sich relativ problemlos eingliedern, vermute ich.
Und dass Gbagbo vor Gericht oder im Exil oder in der Gefangenschaft doch seine Anhänger weiterhin aufstacheln könnte?
Ja, da werden die Sieger, also in dem Fall Ouattara, vielleicht auch die Franzosen schon sehr darauf achten, dass die Kommunikation streng limitiert bleibt. Damit rechne ich nicht, dass Gbagbo da viele Möglichkeiten bekommt, weiter Stimmung zu machen oder seine Gefolgschaft neu zu organisieren. Das wäre, glaube ich, auch ein strategischer Fehler, wenn Ouattara das zulassen würde.
Es gab diese tagelangen Kämpfe jetzt um den Palast in Abidjan. Was weiß man über die Zustände in der Stadt generell, die Versorgungslage beispielsweise?
Also zuletzt, die war ausgesprochen schlecht, weil Strom ausgefallen ist, flächendeckend, Wasser an vielen Stellen ausgefallen ist. Es gab teilweise kein Mobilfunknetz mehr, es gab kein Bargeld mehr. Das war schon alles sehr, sehr beschwerlich für die Leute. Ich vermute aber, dass das jetzt alles relativ schnell wieder in Gang kommt, dass die EU, die Amerikaner, die ECOWAS, die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, ihre Sanktionen aufheben. Dann fließt auch wieder Geld. Dann können auch wieder Löhne bezahlt werden und dann wird der Handel relativ schnell in Schwung kommen.
Einschätzungen von Horan Knaub vom deutschen Wochenmagazin Der Spiegel. Laurent Gbagbo, der Präsident, der seine Niederlage nicht akzeptieren wollte, ist festgesetzt. Alle Aufmerksamkeit richtet sich nun auf Alassane Ouattara, den international anerkannten Wahlsieger, der schon einmal Premierminister war und den mit Gbagbo eine lange Feindschaft verbindet. Alexander Göbel porträtiert den Feingeist aus dem muslimischen Zentrum des Landes.
Alassane Dramane Ouattara präsentiert sich gern als Gentleman. Er ist perfekt gekleidet, hat einen warmen, väterlichen Händedruck und einen exzellenten Ruf im Westen. Seine Frau ist Französin, sein Trauzeuge war niemand anderes als Frankreichs Staatspräsident Sarkozy. Tatsächlich ist Ouattara ein höflicher Mann mit Manieren, so wie es sich für einen feinen Aristokraten aus dem edlen westafrikanischen Königshaus Ouattara gehört. Aber der lange Marsch ins Präsidentenamt der Elfenbeinküste hat aus ihm einen kompromisslosen Machtmenschen gemacht. Einen, der nach Tiefschlägen immer wieder aufsteht. Geboren wurde Ouattara vor 69 Jahren im Zentrum der Elfenbeinküste. Abitur in Burkina Faso. Nach einem Studium in den USA macht der promovierte Ökonom Karriere beim Internationalen Währungsfonds in Washington. Ende der 80er Jahre holt Präsident Houphouët-Boigny den ehrgeizigen Kopf in die Elfenbeinküste zurück. Ouattara wird Gouverneur der Westafrikanischen Zentralbank und dann Anfang der 90er Jahre sogar Premierminister, der erste seines Landes seit der Unabhängigkeit. Nach Houphouët-Boignys Tod 1993 wird Henri Conan-Bédié Nachfolger des großen Staatsgründers. Ouattara wird nicht zur Wahl zugelassen, weil er angeblich keine ivorischen Wurzeln hat. Als 1999 Präsident Bédié durch das Militär weggeputscht wird, nimmt Ouattara einen neuen Anlauf. Wieder wird ihm die Kandidatur verweigert, diesmal durch den neuen starken Mann Laurent Gbagbo. Auch der beruft sich inzwischen auf das rassistische Gesetz der Ivoirité. Einer der Gründe für den Bürgerkrieg 2002, sagt Ouattara heute.
Die Frage der Identität hat die Elfenbeinküste in die Katastrophe getrieben. Sie hat zu Mord und Totschlag geführt. Es gab Massaker im Namen der Nationalität. Die Menschen sind lange Zeit absolut ungleich behandelt worden. Das hat zum Staatsstreich geführt, zur Rebellion des Nordens. All das sollte uns eine Lehre sein, damit wir den Hass in dieser Gesellschaft endlich eindämmen, diese Diskriminierung, die zu so großen Spannungen geführt hat.
Fast ein Jahrzehnt hat Gbagbo sich seinen Erzfeind Ouattara vom Hals halten können, doch der hat es nun endlich geschafft. Zumindest hat er Gbagbo offiziell geschlagen und letzten November die Präsidentschaftswahl gewonnen. Nun spricht er als Staatsmann zu seinem Volk und als Kriegsherr.
Liebe Landsleute, wir stehen am Scheideweg. Meine republikanischen Kräfte haben die Aufgabe, die Bevölkerung gegen die Milizen von Laurent Gbagbo zu verteidigen und das Ergebnis der Präsidentschaftswahl durchzusetzen. Gemeinsam müssen wir Frieden schaffen. Es lebe die Republik, es lebe die Elfenbeinküste. Gott segne unser Land.
20 Jahre nach seinem Einstieg in die Politik wähnt sich Ouattara am Ziel. Ein bitterer Triumph. Ouattara hat einen Pyrrhus-Sieg errungen mit hohen Verlusten. Der Ruf des Gentleman hat schwer gelitten. Der gewählte Präsident muss sich den schweren Vorwurf anhören, seine Truppen seien für Massaker im Westen des Landes verantwortlich. Gbagbo hinterlässt Ouattara ein tief gespaltenes Land, verbrannte Erde. Ein ivorisches Sprichwort sagt, wenn zwei Elefanten kämpfen, dann leidet das Gras. An der Elfenbeinküste haben Ouattara und Gbagbo schon so viel Gras zertrampelt, dass bald vielleicht keines mehr wächst.
Um die Flüchtlinge, die derzeit aus Nordafrika in Italien und Malta ankommen, tobt schon seit Tagen ein diplomatisches Scharmützel zwischen Frankreich und Italien. Heute berieten die Justizminister der EU. Sie waren bemüht, die Wogen zu glätten und drohten doch zugleich, dass Schengen, das Europa ohne Grenzen, auf dem Spiel stehen könnte. Als Vertreterin der Schweiz war Bundesrätin Sommaruga mit dabei bei der ersten Gesprächsrunde. EU-Korrespondent Urs Bruderer.
Malta ist ein kleines Land mit einem großen Problem. Italien ist ein großes Land mit einem kleinen Problem. So sieht es der deutsche Innenminister Hans-Peter Friedrich. Die derzeit 1000 Flüchtlinge in Malta seien überdies politische Flüchtlinge, die aus afrikanischen Bürgerkriegsländern kämen. Darum sei Deutschland bereit, den Maltesern 100 Flüchtlinge abzunehmen.
Wir haben daneben ein Problem, nämlich dass ca. 23.000 Menschen in Italien sind, für die man heute im Laufe des Vormittags nicht mehr den Begriff Flüchtlinge, sondern illegale Immigranten verwendet hat. Ich glaube, das trifft die Sache auch ganz gut.
Eine aufgeräumte Welt. Die echten Flüchtlinge zieht es nach Malta, die 23.000 tunesischen Wirtschaftsflüchtlinge nach Italien. Und es kommt noch besser, Italien ist ein Land, dem dieses Problem zuzumuten sei. Andere EU-Länder würden weit mehr Asyl gewähren.
Die belgischen Kollegen weisen darauf hin, dass sie im Verhältnis zur Größe ihres Landes heute die 10-fache Belastung haben, die die Italiener haben.
Wenn Italien nun diesen Tunesiern temporäre Papiere ausstelle, mit denen sie sich im Schengen-Raum bewegen könnten, sei das aber für ganz Europa eine Gefahr.
Die große Befürchtung besteht darin, dass es jetzt einen Sog gibt, dass noch mehr Immigranten nach Europa kommen, weil man das Signal gesendet hat, dass es ein Durchleiten durch Italien gibt.
Die Italiener spielen unfair, so der Vorwurf.
Sie nutzen eine Härtefallregelung mit dieser massenweisen Ausstellung flächendeckend. Und wir sehen natürlich hier einen Verstoß gegen den Geist von Schengen.
Weswegen Deutschland jetzt auch mit einem Verstoß gegen diesen Geist droht. Man sei wachsam und werde die im Rahmen von Schengen erlaubten Schleierfahndungen und Zufallskontrollen im Grenzraum erhöhen. Frankreich tut das an der Grenze zu Italien bereits im großen Stil. Die EU-Kommission duldet das italienische wie das französische Vorgehen. Beide Seiten halten sich in ihren Augen an den Buchstaben des Schengener Abkommens. Diese Flüchtlingskrise sei nicht ein Test für das Abkommen, sondern für die europäische Solidarität, sagte die zuständige EU-Kommissarin Cecilia Malmström.
I don't think it is a test for Schengen. Schengen is a beautiful invention of the European Union and we shall defend it and we will. It is a test of European solidarity.
Bei diesem Test ist Europa schon durchgefallen, so sieht es Rom.
Mi chiedo se davvero abbia un senso continuare far parte dell'Unione Europea.
Er frage sich, ob es noch einen Sinn habe, bei dieser EU mitzumachen, sagte Italiens Innenminister Roberto Maroni heute vor den Medien. Die EU tut seiner Ansicht nach zu wenig, auch wenn EU-Kommissionspräsident Barroso demnächst nach Tunis reist und die versprochene Aufbauhilfe für Tunesien an ein besseres Abkommen zur Übernahme von Flüchtlingen knüpfen wird und an die Erlaubnis für Schiffe der EU-Grenzwacht Frontex vor der tunesischen Küste zu patrouillieren. Italien fühlt sich also im Stich gelassen. An der Solidarität mit Malta aber wollen sich rund 10 EU-Staaten beteiligen. Das Schengenland Schweiz jedoch hält sich zurück. In Malta seien sehr viele Eritreer gelandet, sagte Justizministerin Simonetta Sommaruga heute. Und Eritreer fänden seit Jahren schon auf anderem Weg in die Schweiz und würden als Flüchtlinge aufgenommen. Darum sehe sich die Schweiz derzeit nicht zur Solidarität verpflichtet.
Wenn die Flüchtlinge aus Libyen noch zunehmen, dann werden wir auch unseren Beitrag leisten. Aber im Moment ist die Situation in Malta nicht so dramatisch, dass die Schweiz, die eben bereits sehr viel hier gemacht hat, sich zusätzlich beteiligen muss.
Und gegenüber Italien wisse man sich zu wehren.
Was Italien gemacht hat, ist unschön, aber für die Schweiz bedeutet es nicht, dass wir mehr Asylgesuche haben, dass wir diese Personen nicht zurückschicken können, wenn sie die Bedingungen nicht erfüllen. Das werden wir auch tun und damit muss Italien auch rechnen.
Im Übrigen macht auch die Schweiz, was Frankreich macht und Deutschland machen wird. Sie führt mehr und schärfere Zufallskontrollen an der Grenze durch.
Urs Bruderer berichtete. Zwischendurch eine dringende Verkehrsmeldung. Achtung, Personen in der Westschweiz auf der A9 Richtung Vevey, Vorsicht zwischen der Verzweigung Lacroix und der Raststätte Villette-Jordillon, Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn auf der A9 Richtung Vevey, zwischen der Verzweigung Lacroix und der Raststätte Villette-Jordillon. Die Wahlen im Kanton Tessin haben einen Erdrutschsieg für die Lega dei Ticinesi gebracht und eine historische Niederlage für die Tessiner FDP, die sich doch eigentlich in der Rolle der staatstragenden Partei wähnte. Die populistische Mischung aus nationalkonservativen Forderungen und sozialen Anliegen hat der Lega den Erfolg gebracht, aber auch der parteiinterne Streit in der FDP spielte eine Rolle. Tessin-Korrespondent Alexander Grass über die freisinnige Krise im Südkanton.
Es ist der 18. August 2010, FDP-Parteiversammlung in Sant'Antonino und niemand ahnt, dass hier das Erdbeben von den Wahlen im Jahr 2011 seinen Anfang nehmen wird. FDP-Staatsrat Gabriele Gendotti schreitet zum Rednerpult und erklärt überraschend seinen Rücktritt. Gendotti spricht von den Idealen der FDP, vom Sinn für das Gemeinsame und die Institutionen und dann bricht ihm die Stimme. Wer solche Ideale in sich trage, für den müsse das Gemeinwohl zu oberst stehen, der dürfe nicht nur an sich selber denken. Die Medien waren sich einig, Gendotti opferte sich, um der Partei neuen Schub zu verleihen, um neuen Kräften Platz zu machen. Und heute wissen wir, die neue Kraft kommt nicht aus der FDP, sie heißt Norman Gobbi und ist von der Lega dei Ticinesi. Am Tag nach der Wahl sind heute im Radio der italienischsprachigen Schweiz Schuldzuweisungen zu hören aus dem Innern der FDP. Sergio Salvioni ist Vertreter des linksliberalen Flügels in der Tessiner FDP. Die Niederlage sei Folge einer falschen Politik, sagt er. Gendotti sei zum Rücktritt gedrängt worden, um den Sprengkandidaten Morisoli zu ermöglichen. Darum seien viele Freisinnige am Wahlsonntag zu Hause geblieben. Sergio Morisoli wurde als Staatsratskandidat vom rechten FDP-Flügel aufgebaut. Morisoli stammt aus dem Umfeld der abgewählten Marina Mazzoni. Morisoli vertritt einen wirtschaftsfreisinnigen Kurs und er erscheint als erzkonservativer Katholik. Abtreibung ist für ihn Mord. Es gäbe freisinnige Grundwerte, die unumstößlich seien, sagt Salvioni. Die Staatsratskandidatur Morisoli sei eine Provokation gewesen. Mit Sergio Morisoli hatte der Rechtsfreisinn aus Lugano versucht, nach Marina Mazzonis Abwahl wieder einen Vertreter an die Spitze des Kantons zu bringen. Tullio Reginetti vertritt diesen Luganeser Freisinn. Wer gescheitert sei, müsse eine Gewissensprüfung vornehmen und gegebenenfalls zurücktreten, sagt er über den Tessiner FDP-Präsidenten. So brutal die Wahlniederlage ist, der Flügelkampf in der Tessiner FDP geht also weiter. In dieser Lage versucht Fulvio Pelli, der Präsident der FDP Schweiz, im Radio der italienischsprachigen Schweiz die Wogen zu glätten. Das Tessiner Phänomen mit dem Angriff der Lega dei Ticinesi sei ein lokales. Die FDP habe sich gewehrt, das sei schon einiges angesichts des inneren Streits in der Partei. Dann aber kämen nationale Effekte, die Globalisierung erschrecke alle, die Atomprobleme seien beunruhigend, es gebe Probleme mit der Zuwanderung, das alles begünstige monothematische Parteien und werfe Regierungsparteien zurück. Die Niederlage im Tessin sei eine Chance, meinte Pelli. Mit einer neuen Generation sei ein Neuanfang möglich. Sie werde gewiss weniger streitsüchtig sein als die alte, die zweifellos alle Grenzen überschritten habe.
Nicht nur die FDP hat massive Verluste einstecken müssen, auch die CVP gehört zu den Verliererinnen des Wochenendes. Ausgerechnet im Kanton Luzern, ihren Stammlanden, hat sie im Kantonsparlament 7 Sitze verloren. Das ist die 4. Niederlage der Christlichdemokraten in Serie. Warum verliert die CVP Wahl um Wahl? Das fragte Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt, CVP-Präsident Christoph Darbele.
Ich glaube, also in Luzern hat man einen sehr guten Wahlkampf gemacht. Unsere Leute an der Basis haben wirklich sehr, sehr gut gearbeitet. Wir haben für den Regierungsrat ein Glanzresultat gehabt. Im Parlament war es bedeutend schwieriger. Also dort hatten wir nicht mehr verloren an die SVP. Das ist die gute Nachricht des Tages. Aber die Grünliberalen haben uns Stimme gekostet. Das ist schwierig für uns, weil sie haben die gleichen Inhalte, aber etwas eine andere Verpackung und sie gewinnen und wir leiden darunter.
Sie sagen die gleichen Inhalte, aber sie beackern ja die Umweltthemen sehr massiv. Die CVP hat das offenbar verschlafen.
Nein, sie wissen, dass wir seit Jahren daran sind und was alles realisiert worden ist im Parlament in den letzten 4 Jahren. Erneuerbare Energie, Energiesparen, die Energieeffizienz oder CO2-Gesetzgebung, das wurde alles geprägt von der CVP. Wir sind die einzige Bundesratspartei, die in Umwelt wirklich klar positioniert ist.
Nun war es ja CVP-Bundesrätin Doris Leuthard, die vor ein paar Tagen gesagt hat, es sei leichtsinnig, jetzt aus der Kernenergie auszusteigen. Das hat sicher nicht gerade genützt.
Ja, sicher ist die Atomkraftdiskussion ein Faktor. Ich habe vom Fukushima-Effekt gesprochen für andere kantonalen Wahlen. Wir hatten das erwartet, dass die Grünliberalen Erfolg haben. Die sind im Megatrend, aber gleichzeitig hat Fukushima-Effekt noch eine Hebelwirkung gehabt. Frau Leuthard hat die wichtigste Entscheidung getroffen. Sie hat gesagt, jetzt wird alles sistiert, Bewilligungsverfahren für neue AKWs. Das war alles goldrichtig. Aber man erwartet in diesem Land eine Antwort von der CVP. Werden neue AKWs gebaut in Zukunft, ja oder nein? Und wir müssen vor allem die Antwort geben, wie ersetzen wir 40% von der Stromerzeugung? Das macht man nicht per Knopfdruck. Das ist etwas leichtsinnig, alles zu fordern, Illusionen zu verbreiten, aber am Schluss muss man eine Lösung mit Hand und Füßen zeigen und das ist wirklich die Rolle von der CVP.
Aber das klingt immer noch vage, da sind eben die Grünliberalen konkreter und punkten damit.
Die ganze Frage Ausstieg, sie haben keine ganz klare Antwort. Sie sagen auch, man müsste die bestehende Kernkraftwerke das Leben verlängern, damit wir Zeit haben, um das zu ersetzen. Das ist auch nicht ganz klar.
Und gibt es prominente Leute in Ihrer Partei, die sagen, die CVP sei zu links geworden in letzter Zeit, deshalb verliere man in den Stammlanden. Im Kanton Zürich sagt man, die Partei sei zu rechts geworden, sie können es niemandem recht machen.
Wir sind eine Mittepartei und wir stehen dazu. Im Parlament haben wir in 90% der Fälle obsiegt. Wir haben auch vor dem Volk gut 80% der Erfolgsquote. Unsere Politik, inhaltlich ist sie gut. Aber wir haben offensichtlich ein Imageproblem im Moment und wir müssen vielleicht etwas besser kommunizieren.
Das bleibt alles gleich, aber man muss es besser verkaufen.
Also wir werden uns auch kritisch hinterfragen müssen, aber ich glaube, 6 Monate vor den Wahlen darf man die Linie nicht grundsätzlich ändern. Es wird diese 2 Volksinitiativen geben als Mobilisierungsinstrumente und auch in der energiepolitischen Diskussion werden wir auch markante Positionen einnehmen müssen.
Tendenziell eher links oder eher auf die Seite SVP?
Nein, die CVP ist die Mittepartei, also wird sich nicht unter die Decke tun mit der SVP. Auch gegenüber Linken haben wir eine klare Abgrenzung. Wenn wir gleichzeitig von Mörgeli als Linken bezeichnet werden und von Löwra als stockbürgerlich und stockkonservativ, dann heißt das, unsere Position nicht so schlecht ist.
Das heißt eben, es ist keine Position.
Nein. Also machen Sie die Bilanz von allen Parteien und Sie werden sehen, dass die CVP in vielen außenpolitischen Bereichen wirklich gepunktet hat, die Sache durchgebracht hat, die gute Lösungen, die das Volk auch will. Eine Wahl ist keine Misswahl. Es ist wirklich etwas anders, die Politik, und da muss man etwas hinter der Etikette anschauen, was gemacht und geleistet wurde.
CVP-Präsident Christoph Darbele befragt von Philipp Burkhardt. Hier nochmal die dringende Verkehrsmeldung in der Westschweiz. Auf der A9 Richtung Vevey, Vorsicht zwischen der Verzweigung Lacroix und der Raststätte Villette-Jordillon, Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn. A9 Richtung Vevey zwischen der Verzweigung Lacroix und der Raststätte Villette-Jordillon. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit der Wirklichkeit in Sprechblasen und dem amerikanischen Bürgerkrieg, über dessen Bedeutung noch immer gestritten wird. Zunächst aber, die Bundesanwaltschaft wirft dem Zürcher Privatbankier Geldwäscherei, Urkundenfälschung, ungetreue Geschäftsbesorgung und Bestechung vor. 8 Jahre lang schwieg Oskar Hollenweger gegenüber der Öffentlichkeit zu den Vorwürfen. Heute, zum Auftakt des Prozesses vor dem Bundesstrafgericht, sprach Hollenweger. Und er präsentierte sich als Mann, der seine verlorene Ehre zu retten versucht. Aus Bellinzona der Bericht von Alexander Sauter.
Am Anfang spricht Oskar Hollenweger klar und deutlich. Er lehnt alle Anschuldigungen der Bundesanwaltschaft ab. Nein, er habe keine schwarzen Kassen für den französischen Industriekonzern Alstom geführt. Nein, er habe keine Drogengelder gewaschen. Druckreife Sätze diktiert der 66-jährige Bankier ins Mikrofon des Gerichtsschreibers. Er stamme aus einfachen Verhältnissen. Seit er vor 8 Jahren aus der anderthalbmonatigen Untersuchungshaft entlassen worden sei, habe er Bilder, Uhren, Gold und Wertpapiere im Wert von rund 1 Million Franken verkaufen müssen, um seinen, wie er es nennt, bescheidenen Lebensstil finanzieren zu können, um Anwaltskosten zu bezahlen. Hollenweger will den Eindruck erwecken, er sei in die Falle getappt. In eine Falle der Bundesanwaltschaft, gestellt durch den kolumbianischen Drogenbaron José Manuel Ramos, welcher der Bundesanwaltschaft als Informant diente. Mit anderen Worten, die Bundesanwaltschaft habe einen großen Fisch im Geldwäschereibusiness fangen wollen, aber er selbst sei Opfer und nicht Täter. Doch dann, als es zur Sache geht, wird Oskar Hollenweger immer wortkarger. Warum traf er sich mehrmals mit Ramos, obwohl er mit ihm kein Geschäft machen wollte? Wie kam es zum Kontakt zu einem verdeckten Ermittler der Bundeskriminalpolizei? Auf diese Fragen der Richter antwortet Hollenweger plötzlich ausweichend und auch immer leiser. Erst als der Vorsitzende Richter ihn scharf ermahnt, von einem Regimentskommandanten erwarte er präzisere und verständlichere Antworten, rückt Hollenweger näher zum Mikrofon. Doch deutlicher werden seine Antworten auch dann nicht. Aber etwas gibt Hollenweger heute zu. Ja, er habe gewusst, dass der verdeckte Ermittler der Bundeskriminalpolizei bei seiner Tempusbank Schwarzgeld waschen wollte. Nur, dass es sich um Drogengelder gehandelt haben soll, davon will der Bonke nichts gewusst haben. Unversteuert das Vermögen weißwaschen hingegen, Alltagsgeschäft eines Privatbankiers in Zürich, damals vor 8 Jahren. Schuldig wirkt Oskar Hollenweger deswegen nicht, er macht mir den Eindruck eines ertappten Schulbuben. Und dann ist ganz fertig. Ich beantworte keine Fragen der Bundesanwaltschaft, teilt der Angeklagte den verdutzten Richtern mit. Dabei hätte die Bundesanwaltschaft von ihm wissen wollen, weshalb sprach er bei abgehörten Telefongesprächen davon, dass seine Bank fast nichts mehr wert sei? Warum wollte er unter der Hand Geld einschießen? Warum sprach einer seiner Mitarbeiter am Telefon von Geldwäscherei? Doch dazu schweigt Oskar Hollenweger eisern. Dafür spricht ein Bankenexperte, der die Tempusbank nach der Verhaftung Hollenwegers im Auftrag der Bankenkommission untersuchte. Die Bank sei finanziell sehr schlecht dagestanden. Ob Hollenwegers Strategie aufgeht, nur die Fragen zu beantworten, die ihn nicht so sehr belasten? Die Richter haben bis Ende Woche Zeit, sich ein Bild über den Angeklagten und zum Fall zu machen. Das Urteil fällt dann voraussichtlich nächste Woche.
Ihre Zeit ist noch nicht um. Noch immer retten Batman oder Superman mit Cape und übermenschlichen Kräften die Welt. Und auch Donald und seine Neffen treiben noch immer ihr Unwesen in Entenhausen. Doch in der Kästchen- und Sprechblasenwelt der Comics zeichnet sich eine Wende ab. Immer mehr Autoren und Zeichnerinnen verlassen die Fiktion der Fantasiewelten und nehmen sich für ihre Bildergeschichten die Wirklichkeit vor. Elinor Landmann berichtet.
Wirklichkeit ist Trumpf in der farbigen Welt des Comic. Comicfachmann Christian Gasser spricht von einem eigentlichen Boom. Den Markt prägen nicht mehr nur erfundene Bildergeschichten. Viele Zeichnerinnen und Zeichner beschäftigen sich mit dokumentarischen Stoffen und setzen diese in verschiedenen Formen um.
Seien es Reportagen, seien es Memoiren, seien es andere Formen von Recherchen. Und das ist etwas, was man eigentlich erst seit einigen Jahren in dieser Menge mitbekommt.
So erzählt etwa Marjan Satrapi von ihrer Kindheit in Teheran und den Auswirkungen der Islamischen Revolution. Guy Delisle zeichnet ein Tagebuch über seine Erlebnisse in Nordkorea. Der amerikanische Journalist Joe Sacco macht Comic-Reportagen und berichtet in Bildergeschichten vom Israel-Palästina-Konflikt. Auch das Schweizer Comic-Duo Andrea Caprez und Christoph Schuler arbeitet derzeit an einer Comic-Reportage. Ihr Thema: Flüchtlinge aus dem bürgerkriegsversehrten Somalia. Die Hilfsorganisation Médecins Sans Frontières betreibt an der somalischen Grenze in Kenia ein Flüchtlingslager und gab bei den Comic-Künstlern eine Reportage in Auftrag. Im Februar besuchten die beiden das Lager. Texter Christoph Schuler über seine Eindrücke.
Als Ganzes war es natürlich eindrücklich, diese Großstadt in der Wüste zu sehen, wo im Ganzen mehr als 300.000 Leute sich aufhalten, die dort nicht raus dürfen.
Zeichner Andrea Caprez zupft eine Tuschzeichnung hervor. Eine Menschenmenge hinter einem Maschendrahtzaun. Lächelnde Kinder, winkende Jugendliche. Das nächste Blatt zeigt eine Frauengruppe, die wartend am Boden sitzt.
Es hat sich gezeigt, dass diese muslimischen Frauen es nicht besonders schätzen, wenn man sie fotografiert. Sie haben abgewunken, nein, 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 und dann bin ich nach hinten gegangen, habe angefangen zu zeichnen und das war dann irgendwie wie akzeptiert.
Die Vorteile der Zeichnung erfuhr auch der Texter Christoph Schuler. Eine Zeichnung brauche Zeit, sagt er.
Dadurch, dass man häufig so lange an Ort und Stelle bleibt, trifft man mehr Leute, es gibt längere Gespräche. Das ist noch kein wichtiger Unterschied zu einer normalen Reportage.
Die Erlebnisse der Flüchtlinge, ihr Leben im Flüchtlingslager, sollen in die geplante Comic-Reportage einfließen. Die Comic-Künstler stellten Fragen, beobachteten das Lagerleben. Trotz Auftrags von Seiten Médecins Sans Frontières fühlen sich Caprez und Schuler unabhängig. Schildern, was ist. Darum geht's den beiden Künstlern. Trotzdem, die Comic-Reportage hat ihre Eigenheiten.
Informieren, dokumentieren kann man auch mit Fotos. Mit einer Comic-Reportage kann man natürlich spannend erzählen. Das ist ja das Interessante daran.
Comics verdichten die Wirklichkeit. Sie machen aus ihr eine Geschichte mit Spannungsmomenten, Höhepunkten. Kommt dazu, eine Zeichnung ist immer subjektive Interpretation der Wirklichkeit. Wie nah also sind die beiden Comic-Reporter der Wirklichkeit auf den Fersen? Die Frage nach Nähe und Distanz zur Realität, die hat Christoph Schuler und Andrea Caprez umgetrieben.
Kurz nach dem Aufenthalt habe ich da die ersten Zeichnungen gemacht. Und er schaut drauf und sagt, ja, das hat überhaupt nicht so ausgesehen. Ich sage, ja, es hat vielleicht nicht genau so ausgesehen, aber es stimmt ja von der Stimmung her.
Ein Dilemma. Comic-Reportagen sind gestaltete Wirklichkeit und doch der Realität verpflichtet. Doch das ist bei Fotoreportagen auch nicht anders. Bloß sind Fotos noch immer scheinbar näher dran an der Wirklichkeit. Noch einmal der Comic-Fachmann Christian Gasser.
Also ein Zeichen der digitalen Bildbearbeitung ist eine Fotografie nicht glaubwürdiger und nicht wahrhaftiger als eine Zeichnung, nur dass man es bei der Zeichnung weiß, dass da jemand seine Version eigentlich zum Ausdruck bringt.
Vielleicht hängt der Boom der dokumentarischen Comics ja auch damit zusammen, dass sie ehrliche Häute sind und ganz offen dazu stehen, dass sie Wirklichkeit gestalten.
Die Entstehung der Comic-Reportage des Duos Caprez und Schuler ist derzeit am Comic-Festival Fumetto in Luzern mitzuerleben. Das war ein Bericht von Elinor Landmann. Wie reife Äpfel fielen Mississippi, Florida, Alabama und schließlich alle Südstaaten von den USA ab, erklärten ihren Austritt aus den Vereinigten Staaten und provozierten so den amerikanischen Bürgerkrieg. Das war genau vor 150 Jahren. Ein Krieg, der noch heute nicht einfach Geschichte ist, wie Peter Vögerli zeigt.
Ja, der amerikanische Bürgerkrieg sei der wichtigste Krieg in der Geschichte der USA, sagt der Historiker James McPherson aus Princeton, einer der großen Koryphäen für den amerikanischen Bürgerkrieg. Nicht nur, dass 650.000 Soldaten auf beiden Seiten fielen, mehr als in allen anderen Kriegen der USA vor und nachher zusammen. Die USA hätten bei einem Sieg der Südstaaten gut und gerne in zwei oder mehrere Staaten zerfallen können. Und last but not least, der Krieg habe die Sklaverei beendet, welche die USA seit ihrer Gründung zu einem schizophrenen Gebilde gemacht habe, weil die Existenz der Sklaverei, das Gründungsdokument Amerikas, die Unabhängigkeitserklärung, die alle für frei und gleich erklärt, der Lächerlichkeit preisgab.
And it also made a mockery of the document on which it was founded, the Declaration of Independence that declared all men free and equal.
Kein Wunder also.
There are more books about the American Civil War than any other.
Dass es mehr Bücher über den amerikanischen Bürgerkrieg als jedes andere Thema der US-Geschichte gibt. Und der Bürgerkrieg ist nicht einmal Geschichte. Jedes Jahr marschieren, trommeln und schießen sie, stellen Schlachten nach. Doch nun, 150 Jahre nach Ausbruch des vierjährigen Bürgerkrieges, wird vor allem im Süden mit größeren und üppigeren Anlässen als normalerweise des blutigsten amerikanischen Krieges gedacht. Nicht ein Jahr, sondern vier Jahre lang.
Good afternoon, my fellow Americans. And happy birthday, Confederates.
Happy Birthday, Confederates, Südstaatler, rief Chuck Michael unlängst auf den Stufen des Kapitols in Montgomery, Alabama, wo vor 150 Jahren der erste Präsident der Südstaaten seinen Amtseid abgelegt hatte. Chuck Michael gehört zu den Sons of Confederate Veterans, einer Organisation, die kurz nach dem Bürgerkrieg im Süden gegründet wurde. Für sie ist der Bürgerkrieg kein Krieg gegen die Sklaverei, sondern ein Krieg des Nordens, um den Süden wirtschaftlich zu unterwerfen, ein Kampf der Bundesstaaten um ihre verfassungsmäßigen Rechte, darunter das Recht, aus den USA auszutreten, ein Kampf gegen eine überbordende Zentralregierung. Das klingt in Zeiten der Tea Party sehr vertraut.
But in some ways I suppose you could say that the Civil War hasn't ended even today.
Der Bürgerkrieg sei deshalb auch heute noch nicht vorbei, so McPherson.
Yes, the Tea Party is a good example of that.
Denn was die Tea Party heute zum Thema mache, sei auch damals heiß umstritten gewesen. Der Kampf gegen den Zentralstaat, der Kampf für die Rechte der Einzelstaaten, sagt McPherson. Es seien Grundfragen der USA. Aber nicht die Themen der Tea Party, sondern die Sklaverei sei Hauptgrund für den Bürgerkrieg gewesen, lautet das Verdikt der Historikerzunft heute in ihrer Mehrheit. Zwar sei der Norden ursprünglich nicht zur Abschaffung der Sklaverei, sondern für den Erhalt der Nation in den Krieg gezogen, aber der Süden wegen der Sklaverei aus dem Bund ausgetreten. So bringt es der Historiker James Lowen auf den Punkt.
The South seceded to preserve and to extend slavery. Period.
Der weiße Süden allerdings akzeptiert diese Theorie nicht. Und in den Schulbüchern sei der Kampf um die Interpretation des Bürgerkrieges nicht entschieden, kritisiert James Lowen.
And the textbooks, they don't quite say that, but they do actually leave it completely murky.
Die Schulbücher blieben vage und unverbindlich über die wahren Gründe des Bürgerkriegs, seien schlicht und einfach Murks, klagt Lowen. Nicht zuletzt, weil die Südstaaten in Sachen Schulbücher eine wichtige Rolle spielten. Denn im Süden würden die Bücher nicht pro Schulbezirk, wie teilweise im Norden, sondern pro Bundesstaat insgesamt ausgewählt. Der Süden sei also ein wichtiger Markt, den kein Verleger missen oder verärgern möchte.
But if a state adopts statewide, you can bet that no publisher wants to offend that state.
Der Bürgerkrieg ist auch deshalb nicht zu Ende, weil er nicht von 1861 bis 65 dauerte, sondern 100 Jahre fortdauerte, bis 1965. Erst dann wurden nämlich die versprochenen Rechte für die Schwarzen umgesetzt, erst dann wurde die Rassendiskriminierung per Gesetz abgeschafft und das Wahlrecht per Gesetz durchgesetzt. Und es ist paradox. Trotz des Siegs des Nordens 1865 brach nach 1890 eine dunkle Zeit für die Schwarzen an. Zwischen 1890 und den 1950er Jahren seien die USA rassistischer als zuvor gewesen, auch im Norden, sagt Lowen.
And during this era, 1890 to 1940 really, the US goes more racist in its thinking than at any other time.
1890 habe Mississippi ein Wahlrecht eingeführt, das von jedem Wähler einen Test über die Verfassung verlangte. Und jeder wusste, dass alle Weißen und kein einziger Schwarzer diesen Test bestehen würde.
Everyone knew and was open about the fact that white folks would be allowed to interpret it just fine, no matter what they said, and black folks would not, no matter what they said.
1921 marschierte der Ku Klux Klan zu Tausenden den Hauptboulevard des politischen Washington, die Pennsylvania Avenue, hinunter. Vor 1890 spielten Schwarze in der Major Baseball League, danach bis 1947 nicht mehr. Und in den Zweiten Weltkrieg, in den Kampf gegen Hitler und die millionenfachen Rassenmörder, zogen die Amerikaner getrennt nach Rasse. Schwarze durften nicht einmal für ihre weißen Kameraden Blut spenden. In einer eindrücklichen Veranstaltung der Library of Congress fragte ein schwarzer Veteran empört, was hätte wohl Hitler dazu gesagt?
Imagine, here is the United States of America, fighting of all things Nazism, the very incarnation of racial hatred and bitterness. And we didn't have the courage or the guts or whatever was necessary to send over there an army and a navy made up of people, just people of the United States. They had to pick them out, separate them out. I wonder what Hitler thought of this.
Während zweier Generationen, von 1900 bis in die 1950er, haben die Verlierer aus dem Süden die Geschichte geschrieben. Und das dauert in den Geschichtsbüchern teilweise noch heute so fort. Erst im Gefolge des Zweiten Weltkriegs, zusammen mit der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, setzte ein Wandel ein. Aber noch 1961 sei das 100-jährige Jubiläum des Bürgerkriegs zum Teil getrennt nach Rasse gefeiert worden, sagt Lowen. Und unlängst setzten sich Weiße in Mississippi für ein Autonummernschild mit dem Konterfei eines der schlimmsten Ku Klux Klan-Führer ein. Dennoch, das sind Einzelfälle. James Lowen ist sich sicher, dass die Feierlichkeiten 2011 den Blick auf den Bürgerkrieg endgültig verändern werden.
I want to be an optimist. I think at this time, literally right now, the year 2011, we're beginning to win.
Nun werden wir den Kampf um die Interpretation endgültig gewinnen, meint Lowen, 150 Jahre nach dem Bürgerkrieg.
Peter Vögerli hier im Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Monika Oetli und für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.